What a marvelous message to be taught.
Was für eine wunderbare Botschaft, die wir lernen können. Wir sind versammelt als Gruppe und nehmen den Namen Christi auf uns. Darum fragt manche Menschen, warum würde jemand uns anschuldigen oder sagen, dass wir keine Christen seien? Vor kurzem schrieb eine Gruppe aufgeweckter, gläubiger, junger Heiliger der letzten Tage einige der Fragen auf, die sie am meisten bewegten. Eine Schwester fragte, warum verteidigt die Kirche sich nicht energisch gegen Anschuldigungen, die gegen sie erhoben werden? Auf ihre Frage würde ich antworten, dass eine der schwersten Prüfungen des Lebens dann auftritt, wenn unser Glaube in Frage gestellt und kritisiert wird. In einem solchen Augenblick möchten wir vielleicht aggressiv antworten und uns mit geballten Fäusten aufstellen. Aber das ist eine hervorragende Gelegenheit, innezuhalten, zu beten und dem Vorbild des Erretters zu folgen. Denken Sie daran, dass Jesus selbst von der Welt verspottet und zurückgewiesen wurde. Und in Lehis Traum ertrugen diejenigen, die zum Erretter kamen, auch Spott, und das mit Fingern auf sie gezeigt wurde. Die Welt hat meine Jünger gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Doch wenn wir auf unsere Ankläger reagieren, wie der Erretter es tat, werden wir nicht nur christlicher, sondern wir laden andere dazu ein, seine Liebe zu spüren und ihr ebenfalls zu folgen. Für eine Reaktion auf christliche Weise gibt es kein Drehbuch und keine feste Formel. Der Erretter reagierte in jeder Situation anders. Als er vor dem schlechten König Herodes stand, blieb er stumm. Als er vor Pilatus stand, gab er einfach und machtvoll von seiner Göttlichkeit und seinen Absichten Zeugnis. Bei den Geldwechslern, die den Tempel entweihten, kam er seiner göttlichen Verantwortung nach, das, was heilig war, zu bewahren und zu schützen. Als er auf das Kreuz gehoben wurde, war seine unvergleichliche christliche Reaktion: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manche Leute denken fälschlicherweise, dass Reaktionen wie Schweigen, Sanftmut, Vergebungsbereitschaft und ein demütiges Zeugnis passiv oder schwach sind. Aber um unsere Feinde zu lieben, die zu segnen, die uns fluchen, denen wohlzutun, die uns hassen und für die zu bitten, die uns beleidigen und verfolgen, braucht man Glauben, Stärke und vor allem christlichen Mut. Der Prophet Joseph Smith hat sein Leben lang diesen Mut bewiesen. Er hatte von der Hand der Leute aller Klassen, religiösen ebenso wie nicht religiösen, schwere Verfolgungen zu leiden. Aber er übte keine Vergeltung und ließ sich nicht zu Hass verleiten. Wie alle wahren Jünger Christi handelte er wie der Erretter und liebte die anderen auf tolerante und mitfühlende Weise. Das ist christlicher Mut. Wenn wir nicht vergelten, wenn wir die andere Wange hinhalten und dem Drang widerstehen, zornig zu werden, handeln wir auch wie der Erretter. Dann zeigen wir seine Liebe, die einzige Macht, die den Widersacher unterwerfen kann und mit der wir auch auf unsere Ankläger reagieren können, ohne sie unsererseits anzuklagen. Das ist keine Schwäche, das ist christlicher Mut. Im Laufe der Jahre lernen wir, dass die Herausforderung unseres Glaubens nichts Neues ist und es ist auch nicht so, als würde das bald aufhören. Aber wahre Jünger Christi sehen inmitten des Widerstands Gelegenheiten. Im Buch Mormon wurde der Prophet Aminadi gefesselt und vor den schlechten König Noah gebracht. Obwohl der König das, was Aminadi sagte, völlig ablehnte und ihn schließlich zum Tode verurteilte, verkündete Aminadi doch kühn das Evangelium und gab Zeugnis. Weil er diese Gelegenheit nutzte, wurde ein Priester namens Alma zum Evangelium bekehrt und brachte viele Seelen zu Christus. Abinadis und Almas Mut war christlicher Mut. Die Erfahrung lehrt, dass Zeiten, in denen die Kirche in der Öffentlichkeit schlecht dasteht, dazu beitragen können, die Absichten des Herrn zu erfüllen. 1983 schrieb die erste Präsidentschaft an die Führer der Kirche, dass Gegnerschaft auch positive Möglichkeiten mit sich bringen kann. Eine Schwierigkeit, mit der unsere Missionare ständig zu kämpfen haben, ist das fehlende Interesse an allem, was mit Religion zusammenhängt und auch an unserer Botschaft. Durch diese Kritik entsteht Interesse an der Kirche. Dies bietet den Mitgliedern die Möglichkeit, allen, die auf uns aufmerksam werden, die Wahrheit zu sagen. Wir können solche Gelegenheiten auf vielerlei Art nutzen. Ein freundlicher Brief an den Verfasser, eine Unterhaltung mit einem Freund, eine Bemerkung auf einen Blog oder ein beschwichtigendes Wort an diejenigen, die eine abfällige Bemerkung gemacht haben. Wir können denen, die durch falsche Informationen oder Vorurteile beeinflusst sind, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist, liebevoll antworten. Ich versichere Ihnen, den Anklägern auf diese Weise zu antworten, ist niemals Schwäche. Es ist christlicher Mut in Aktion. Wenn wir auf andere reagieren, sind die Umstände immer anders. Zum Glück kennt der Herr das Herz unserer Ankläger und weiß, wie wir ihnen am besten antworten können. Wenn glaubenstreue Jünger nach Führung durch den Geist trachten, erhalten sie Inspiration, die auf jede Begegnung zugeschnitten ist. Und bei jeder Begegnung reagieren glaubenstreue Jünger so, dass der Geist des Herrn willkommen ist. Paulus erinnerte die Korinther, dass seine Predigt nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden war. Weil diese Macht dem Geist des Herrn innewohnt, dürfen wir nie streitsüchtig sein, wenn wir über unseren Glauben sprechen. Wie fast jeder Missionar lernt, wird der Geist immer vertrieben, wenn man die Bibel benutzt, um über Lehren zu streiten. Der Erretter hat gesagt, wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir. Es ist bedauerlich, dass die Kirche als nicht christlich bezeichnet wird, doch noch bedauerlicher ist, wenn Mitglieder der Kirche darauf auf unchristliche Weise reagieren. Mögen unsere Gespräche mit anderen immer durch die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung gekennzeichnet sein. Das Webster Dictionary definiert Sanftmut als Zeigen von Geduld und Langmut, das Ertragen von Verletzungen ohne Verbitterung. Sanftmut ist keine Schwäche. Es ist ein Kennzeichen für christlichen Mut. Dies ist besonders in unserem Umgang mit Mitgliedern anderer christlicher Kirchen wichtig. Mit Sicherheit ist der himmlische Vater traurig und der Teufel lacht, wenn wir mit unseren christlichen Menschen über Unterschiede in der Lehre in Streit geraten. Das soll nicht bedeuten, dass wir Kompromisse bei unseren Grundsätzen schließen oder unseren Glauben verwässern. Wir können die Lehren des wiederhergestellten Evangeliums nicht ändern, selbst wenn wir in den Augen der Welt dadurch unpopulär werden, dass wir sie lehren und befolgen. Doch, selbst wenn wir meinen, das Wort Gottes freimütig zu verkünden, müssen wir darum beten, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wir dürfen niemals Freimut mit der Fälschung verwechseln, die der Satan parat, der Anmaßung. Wahre Jünger sprechen mit ruhiger Zuversicht, nicht mit prahlerischem Stolz. Als wahre Jünger muss unser wichtigstes Anliegen das Wohlergehen des anderen und nicht unsere eigene Rechtfertigung sein. Fragen und Kritik geben uns Gelegenheit, auf andere zuzugehen und ihnen zu zeigen, dass sie dem Vater im Himmel und uns am Herzen liegen. Unser Ziel muss es sein, ihnen die Wahrheit verständlich zu machen und nicht unser Ego zu verteidigen oder in einer theologischen Debatte Punkte zu sammeln. Unser von Herzen kommendes Zeugnis ist die machtvollste Antwort, die wir unseren Anklägern geben können. Und solch ein Zeugnis kann nur in Liebe und Sanftmut gegeben werden. Wir sollen so sein wie Edward Partridge, von dem der Herr gesagt hat, sein Herz ist rein vor mir, denn er ist so wie Nathanael vor Alters, in dem keine Falschheit ist. Wenn man ohne Falschheit ist, hat man kindliche Unschuld. Man nimmt nicht schnell Anschluss aber vergibt schnell. Diese Eigenschaften lernt man zuerst zu Hause und in der Familie. Sie sind in all unseren Beziehungen anwendbar. Ohne Falschheit zu sein bedeutet, Fehler zuerst bei sich selbst zu suchen. Wenn wir beschuldigt werden, sollen wir wie die Apostel des Hallands fragen, bin ich es etwa, Herr? Wenn wir auf die Antwort hören, die der Geist gibt, können wir nötigenfalls Korrekturen vornehmen, uns entschuldigen, um Vergebung bitten und es besser machen. Ohne Falschheit vermeiden wahre Jünger, unangemessen über die Ansichten anderer zu urteilen. Viele von uns haben gute Freundschaften mit Menschen aufgebaut, die derzeit keine Mitglieder unserer Kirche sind. Schulkameraden, Arbeitskollegen und Freunde und Nachbarn auf der ganzen Welt. Wir brauchen sie und sie brauchen uns. Wie Präsident Thomas S. Monson gesagt hat, lass uns lernen, andere zu achten. Niemand von uns lebt allein. Nicht in unserer Stadt, unserem Volk oder unserer Welt. Wie der Erretter es bei Herodes demonstrierte, müssen wahre Jünger manchmal christlichen Mut zeigen, indem sie gar nichts sagen. Als ich einmal Golf spielte, streifte ich ganz leicht einen Feigenkaktus, der seine Stacheln zu verschießen schien, wie man es von Stachelschweinen behauptet. Die Stacheln steckten überall in meiner Kleidung, obwohl ich den Kaktus kaum berührt hatte. Manche Situationen sind genau wie diese Pflanze. Sie können uns nur verletzen. Unter solchen Umständen ist es am besten, wenn wir Distanz wahren und einfach weggehen. Wenn wir das tun, versuchen manche vielleicht, uns zu provozieren und uns in einen Streit zu verwickeln. Im Buch Mormon lesen wir von Lehonti und seinen Männern, die ihr Lager auf einem Berg hatten. Der verräterische Amalekia drängte Lehonti, er möge herabkommen und ihn im Tal treffen. Aber als Lehonti von dem hohen Gelände herabkam, wurde er nach und nach vergiftet, bis er starb und seine Armee Amalekia in die Hände fiel. Durch Auseinandersetzungen und Anschuldigungen verlocken manche Leute uns, herabzukommen zu einem theologischen Handgemenge im Schlamm. Diese wenigen Streitsüchtigen sind darauf versessen, mit uns auf hohem Gelände zu streiten. Sie wollen, dass wir herunterkommen und mit uns zu streiten. Diese wenigen Streitsüchtigen sind darauf versessen, online oder persönlich Streit über Religion vom Zaun zu brechen. Es ist immer besser, wenn wir auf dem hohen Gelände der Toleranz, der gegenseitigen Achtung und der Liebe bleiben. Wenn wir das tun, folgen wir dem Beispiel des Propheten Nehemia, der eine Mauer um Jerusalem baute. Nehemias Feinde baten ihn, sie auf der Ebene zu treffen, wo sie Böses gegen ihn im Sinn hatten. Anders als Lehonti lehnte Nehemia das klugerweise mit der folgenden Botschaft ab. Ich arbeite gerade an einem großen Werk. Darum kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie verließe und zu euch käme. Wir arbeiten auch an einem großen Werk, das nicht vollendet werden kann, wenn wir es zulassen, dass wir aufhören und streiten. Stattdessen müssen wir christlichen Mut aufbringen und fortfahren, wie wir in den Psalmen lesen, wegen der Übeltäter ereifere dich nicht. Das Schlechte wird in dieser Welt immer bei uns sein. Ein Teil der großen Prüfung des Erdenlebens ist es, in der Welt zu sein, ohne wie die Welt zu werden. In seiner Fürbitte bat der Herr den himmlischen Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Aber selbst als der Erretter vor Verfolgung warnte, verhieß er Frieden. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ich bezeuge, dass sich die Verheißung der ersten Präsidentschaft erfüllen wird, wenn wir den Mantel seines Friedens tragen. Die Gegnerschaft, die vielleicht schwer zu ertragen scheint, wird dann dem Reich Gottes auf Erden zum Segen gereichen. Der lieben, fragenden Schwester und allen, die wissen möchten, wie wir auf unsere Ankläger reagieren sollen, antworte ich, wir lieben sie. egal was für eine ethnische Herkunft sie haben, Glauben, Religion oder politische Einstellung. Wir sehen uns nicht als etwas Besseres als sie. Vielmehr wollen wir ihnen einen besseren Weg zeigen, den Weg Jesu Christi. Sein Weg führt zum Tor der Taufe, zum engen und schmalen Weg des rechtschaffenen Lebens und zum Tempel Gottes. Der Herr ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn können wir und alle unsere Brüder und Schwestern die größte Gabe ererben, die wir erhalten können: ewiges Leben und glücklich sein. Ihnen zu helfen und ihnen ein Vorbild zu sein, ist nichts für die Schwachen. Das ist etwas für die Starken. Es ist für Sie und mich, Heilige der letzten Tage, die den Preis der Nachfolge zahlen, indem wir unseren Anklägern mit christlichem Mut antworten. Ich schließe mit Mormons Zeugnis, das auch das meine ist. Siehe, ich bin ein Jünger Jesu Christi, der Sohn des Gottes. Ich bin von ihm berufen worden, sein Wort unter seinem Volk zu verkünden, damit sie immerwährendes Leben haben können. Ich gebe mein besonderes Zeugnis von ihm, dass unser Leben für immer währen kann, weil seine Liebe für immer währt. Dass wir unsere Brüder und Schwestern überall an seiner ewigen bedingungslosen Liebe teilhaben lassen mögen, erbitte ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.